Hallo und herzlich willkommen zum Hypnose-Podcast der Milton Erickson Gesellschaft, wo wir für dich erfahrene Hypnotherapeutinnen und Therapeuten interviewen und Trancen veröffentlichen, die dich unterstützen, in widrigen Zeiten Selbstfürsorge zu betreiben. Heute teilt Bernhard Tränkle die Löwengeschichte, ein orientalisches Märchen, das sich hervorragend dafür eignet, Trance-Erfahrungen zu fördern und zu vertiefen. Diese spezielle Variante ist an die aktuelle Zeit angepasst. Sie unterstützt dich, in widrigen Umständen Hoffnung und Zuversicht aufzubauen. Bernhard Tränkle ist Pionier der Hypnotherapie, Präsident der Internationalen Gesellschaft für Hypnose, Autor, Ausbilder und aktuell Mitglied des Ältestenrats der Milton Erickson Gesellschaft. Höre diese Trance auf eigene Verantwortung. Wenn du merkst, dass diese Trance für dich nicht passend ist, kannst du sie jederzeit unterbrechen, indem du die Entspannung zurücknimmst, die Muskeln anspannst, tief durchatmest und die Augen wieder öffnest. Die Trancen dürfen nicht während Tätigkeiten, die Aufmerksamkeit erfordern, wie zum Beispiel Autofahren, gehört werden. Wenn dir diese Folge gefällt, hilf uns, sie anderen Menschen verfügbar zu machen, indem du sie mit deinen Freunden, Verwandten, Bekannten oder Kolleginnen teilst. Mehr zur Person und weitere Trancen findest du auf unserer Webseite hypnose.de/blog/bernhard-tränkle-trance. Ich wünsche dir eine entspannte Zeit mit der Löwengeschichte von Bernhard Tränkle.
Wann immer Sie diese Aufnahme zu hören, zu Hause oder unterwegs oder vielleicht sogar in einem Krankenbett, können Sie einen Moment die Aufmerksamkeit nach außen richten, die Geräusche um sich herum wahrnehmen, Stimmen, die Stimmungen, bevor Sie dann beginnen, nach innen zu gehen. Und jeder hat ein intuitives Gefühl, wie es ist, zu entspannen, in einen meditativen Zustand zu gehen, obwohl man auch manches trainieren kann. Und vielleicht hört man einerseits mit dem bewussten Denken aus intellektueller Neugier zu. Man ist neugierig, was kommt auf dieser Aufnahme. Und gleichzeitig kann man einfach entspannen und es manchmal eher so wie eine Begleitmusik hören. Man kann meine Stimme hören und sie manchmal auch nicht hören. Und manches kann man trainieren und manches kann man intuitiv. Und seit über 15 Jahren organisiere ich Tagungen, auch auf dem Gebiet des mentalen Trainings. Mentales Training für Sportler. Und da ist auch dieser legendäre schwedische Professor, der den Begriff mentales Training erfunden hat, vor über 50 Jahren, 1969. Das sind Mentaltrainer von berühmten Boxern, von berühmten Skispringern, aber auch von Politikern, wie jemand, der lange Zeit mit Lech Walesa in Polen gearbeitet hat, bevor er die Wahlen gewonnen hat. Und in schwierigen Situationen ist es wichtig, sich immer mal wieder, vielleicht sogar aus Pflicht, sich konzentriert zu entspannen oder auch sich entspannt zu konzentrieren. So wie am Computer, sich eine Auszeit zu gönnen. Und es sind alte Traditionen, Meditation und Selbsthypnose, Mentaltraining. Und die Worte sind in dem Fall nicht wichtig, aber ich denke, auch jeder hat ein intuitives Wissen, wie man in schwierigen Situationen konzentriert entspannen oder sich auch mal entspannt konzentrieren kann. Und seit Tausenden von Jahren gibt es in allen Kulturen Wissen über solche Techniken. Und Sie können deswegen für einen Moment auch in einer schwierigen Situation die Aufmerksamkeit nochmal nach außen richten, bevor sie dann ganz entspannt nach innen gehen. Und diese Geschichte, die ich jetzt erzähle, eine sehr alte Geschichte, eine alte Weisheitsgeschichte. Und man kann sich überlegen, was war damals die Originalgeschichte? Und wie ist die Geschichte dieses Mal modifiziert für diese spezielle Situation? Sozusagen eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Eine vielschichtige Geschichte in der Geschichte. Und wenn Sie die Aufnahme öfter hören, können Sie einmal den einen Aspekt hören und ein anderes Mal können Sie den anderen Aspekt hören, während Sie gleichzeitig tiefer und tiefer entspannen und sich regenerieren, die Kräfte sammeln für die Aufgaben, die vor Ihnen liegen. Und das ist die Geschichte von einem Löwen. Eine alte Geschichte aus dem Orient. Und dieser Löwe wohnt im Wald. Gut werden manche sagen, Löwen wohnen nicht im Wald, das ist halt ein typisches Märchen. Aber mehr diesmal ein Märchen für Erwachsene. Und dieser Löwe wohnt im Wald und in diesem Wald ist immer windig. Aber weil es da immer windet, ist das Wasser immer in Wellen. Und es spiegelt sich nie was in diesem Wasser, weil in diesem Wald hat es so einen kleinen See, ein Wasserloch mit frischem Wasser. Und der Löwe, der trinkt von diesem Wasser. Ja, und eines Tages geht er auf die Jagd. Löwenkenner werden wissen, im Rudel jagen eher die Löwinnen. Und wer immer die Aufnahme hört, kann auch aus gerne aus dem Löwen der Originalgeschichte gerne eine Löwin machen. Und die Löwin geht auf die Jagd. Kommt immer mehr ins Jagen, wird immer konzentrierter, wird immer fokussierter, hört den Wind und hört ihn nicht, riecht den Wald und riecht ihn nicht, spürt den Körper und spürt ihn nicht, traumhaft sicher zwischen den Bäumen, sieht die Bäume und sieht sie nicht, macht alles richtig. Und so läuft der Löwe irgendwann aus dem Wald raus. Da scheint die Sonne. Aber irgendwie, er spürt die Sonne und spürt sie nicht. Er ist so fokussiert auf sein Ziel, er weiß, was ansteht, er weiß, was zu tun ist. Er ist auf der Jagd. Doch irgendwann kommen sie zurück. Sie kommen zurück. Sie kommen zurück, die Bedürfnisse, er hat Durst. Gut, er hat genügend Wille, genügend Kontrolle, genügend Power. Er kann jederzeit zurück an sein Wasserloch, das ist keine Frage. Aber eigentlich hat er jetzt Durst. Und Löwen und noch viel mehr die Löwinnen können Wasser riechen auf große Entfernungen. Vor allem wichtig, wenn junge Löwen im Rudel sind. Und er hat es Wasser, ganz in der Nähe, frisches Wasser. Die Richtung bestimmen, sich dahin orientieren und da ist dieser kleine See, tiefblau, spiegelglatt, Windstille, frisches Wasser und Durst. Und der Löwe bewegt sich zu dem Wasser und doch kaum hat er den Kopf über dem Wasser, da sieht er den anderen Löwen und erschreckt zurück. Und klar, er hat genügend Reserven, genügend Power, das ist keine Frage, er hat genügend Energie. Er kann jederzeit zurück in sein Revier, das geht immer. Aber eigentlich hat er jetzt Durst. Er beschließt die Sache erstmal auszusitzen. Er denkt, wenn er wartet, geht der andere weg. Eine Weile später geht er wieder ans Wasser, kaum den Kopf über dem Wasser. Da sieht er wieder den anderen Löwen. Er wird ärgerlich auf sich, auf den anderen. Er wird aggressiv, er wird ärgerlich auf die ganze Situation. Er beschließt zu kämpfen. Er zeigt die Zähne, er schüttelt die Mähne. Ein furchtbares Löwengrollen ertönt, aber der andere zeigt genauso furchtbare Zähne, schüttelt ebenfalls die Mähne, weicht ebenfalls keinen Millimeter zurück. Wie er sich dann eine Weile später nochmal hingetraut, sieht er irgendwie einen ängstlichen Löwen, irgendwie einen verschüchterten Löwen, vielleicht auch einen traurigen Löwen, sowas wie eine Resignation. Er spürt auch irgendwo sowas wie eine Lähmung und er weiß, er Rückzug geht, aber eigentlich ist er so nah an diesem Wasser. Und er schließt die Augen und er weiß nicht richtig, was er tun soll. Und kurz darauf wundert er sich. Vom Kopf her würde er sagen, passt nicht zur Stimmung, passt null zu dieser Situation und zu dieser Atmosphäre hier. Er hat nämlich plötzlich wunderschöne Erinnerungen. Er hat wunderschöne Erinnerungen von ganz, ganz früher. Er ist ein ganz kleiner Löwe. Er jagt Schmetterlinge. Und er hat nie einen gefangen von diesen Schmetterlingen. Aber er war sich jedes Mal sicher, dieses Mal klappt's. Und mit dem Kopf versteht er das nicht. Wie kann man so unbeschwert sein, obwohl man keinen Erfolg hat im Moment? Immer wieder aufs Neue anschleichen, springen, Schmetterling fliegt weg, hinterher springen, Schmetterling fliegt weg. Rückblickend realisiert er, er hat die Jagdtechniken gelernt damals. Anschleichen, flaches Anschleichen, hohes Anschleichen auf den Tatzenspitzen, über die Gräser schauen, mit allen Vieren abspringen, Entfernungen abschätzen, im Flug nach rechts schlagen, im Sprung nach links schlagen. Er hat spielend gelernt, spielerisches Lernen. Und wie er dann die Augen aufmacht, kann er den See sehen. Spiegelglatt, tiefblau, Windstille. Und er steht auf und er bewegt sich eine Idee anders. Er hat einerseits die Umsicht, die Vorsicht, die Übersicht vom Erwachsenenlöwen, die ganze Kampferfahrung vom Erwachsenenlöwen, und gleichzeitig dieses unbekümmerte, verspielte, spielerische von dem kleinen Löwen. Die Hüften bewegen sich eine Idee anders, die Schulterblätter atmen eine Idee anders. Die Atmung ist irgendwie viel lockerer, viel geschmeidiger. Ja, diese Kombination vom Erwachsenen und von dem kleinen Löwen. Und er geht ganz geschmeidig an das Wasser. Dann hört er eine Stimme von außen, dabei ist seine eigene innere Stimme. Und diese Stimme sagt, Löwe hin und Löwe her. Er denkt sich, also gut, Löwe hin und Löwe her. Er taucht den Kopf ins Wasser. Er schlürft von diesem Wasser, Wasser wirft Wellen. Kein anderer Löwe mehr. Und er hat so eine Mischung aus wohlverdienter Ruhe und beginnender Frische. So eine wohlverdiente Ruhe, eine beginnende Frische und Regeneration. Er legt sich nochmal in Schatten und er will die Schmetterlinge nochmal sehen. Und er atmet viel leichter. Die Schulterblätter, die Rippen, alles ist viel lockerer, viel angenehmer. Er hat so eine Mischung aus der ganzen Lebens- und Kampferfahrung. Die ganzen überstandenen Krisen und gleichzeitig dieses verspielte, unbekümmerte von dem kleinen Löwen. Und auf dem Heimweg beschließt er, diese Kombination mal einzusetzen. Umsicht, Vorsicht, Übersicht. Die ganze Kampferfahrung, Lebenserfahrung, das ganze Wissen, den Kopf und gleichzeitig diese spielerische Neugier. Und so sieht er auf dem Heimweg viele Dinge, die er sonst immer sieht und nicht sieht. Er sieht auch, wie es dann dunkel wird, dieses Lagerfeuer. Und er weiß, es ist dieser Ranger, der mit Touristen Nachtwanderungen in der Wildnis macht. Ja, und dieser Ranger, der sitzt da am Lagerfeuer und erzählt seinen Touristen, wenn wir großes Lagerfeuer brennt, kommt kein wildes Tier. Aber der Löwe, der hat an diesem Tag diese Neugier, diese Umsicht, Vorsicht, Übersicht und dieses Verspielte. Und er schleicht sich an im Dunkeln und bleibt in sicherem Abstand liegen und er hört dazu, was die am Lagerfeuer da besprechen. Und das ist ein touristisches Begleitprogramm von einer Tagung für Ärzte, für Psychologen, für Mentaltrainer. Und die erzählen da Geschichten am Lagerfeuer. Die fachsimpeln am Lagerfeuer und überlegen. Und manchmal, ja, werden mal Fragen gestellt, was machst denn du, wenn du Kunden hast, die wirklich hilflos sind, die so das Gefühl haben, es geht nicht weiter und wie wird man jetzt mit dieser Situation fertig? Und er sagt, naja gut, sagt der andere am Lagerfeuer. Das ist manchmal ein sehr subtiler Prozess. Das kann man vom Kopf her manchmal gar nicht so entscheiden, wenn man zuversichtlich ist. Man hat ja schon einen Willen. Aber wenn du mal dran denkst, wie an dieses Experiment, wo junge Studenten viele Worte bekommen und die eine Hälfte bekommt noch 4 Worte zusätzlich, Grau, Bingo, Florida und Spazierstock. 4 Worte, die in Amerika mit Alter assoziiert sind, graue Haare, Bingo, was alte Leute spielen, Florida, wo sie hinziehen im Alter, Spazierstock natürlich, klar. Und dann machen die irgendwie mit den Worten, müssen die Aufgaben machen, denken, die Aufgabe ist drum, aber dann beginnt das eigentliche Experiment. Die haben dann getestet, wie lange die brauchen, die jeweiligen Studenten von der Tür, vom Versuchszimmer bis zum Aufzug. Und schon diese 4 Worte reichen aus, dass junge Studenten statistisch messbar langsamer laufen dann danach. Von daher ist es manchmal ein ganz subtiler Prozess. Man kann Geschichten erzählen. Man kann ganz subtile kleine Sachen machen für die Zuversicht. Ja, und was Interesse war dann groß am Lagerfeuer? Was kannst du dann machen? Ja gut, ich mache euch mal Beispiele und ihr könnt ja mal die Augen zumachen und ihr könnt mal überlegen, welche Wirkung sowas auf euch hat. Und dann erzähle ich euch mal, welche Wirkungen es für manche Kunden von mir hatte in meiner Coaching-Praxis. Ich mache ja überwiegend Business-Coaching, hat dieser Mann gesagt. Ich sage den Leuten, schließen sie dann die Augen und nach einiger Zeit sage ich, war es nicht damals interessant in deiner Kindheit, das Lesen und Schreiben lernen. So kleine Kinder, sie wollen es ja dem Lehrer recht machen. Sie wollen es den Eltern recht machen. Sie haben Selbstansprüche, sie wollen lernen. Sie wollen es können. Und schon wieder hat man das kleine D falsch geschrieben. Man versucht es irgendwie zu merken, wo hat das kleine D den Bauch, wo hat es den Strich, wo hat das kleine B den Bauch, wo hat es den Strich. Ist das kleine P, jetzt das umgefallene kleine D, man macht sich Eselsbrücken. Hat das M jetzt 2 Füße oder hat das M 3 Füße? Manche Kinder weinen, wenn sie schon wieder einen Fehler haben. Und was sie nicht merken, unmerklich, das bildhafte Denken, baut sich ganz allmählich beiläufig im Hintergrund ein stabiles Bild von diesen Buchstaben. Wenige Wochen später, vielleicht Tage später, manchmal nur Stunden später, alles geht wie automatisch. Man liest das M, man schreibt das M, man muss sich ein ganzes Leben lang nie mehr fragen, hat das M jetzt 2 Füße oder hat es 3 Füße? Und ist nicht oft ähnlich so beim Führerschein machen. Kupplung, Bremsen, Gangschalten, Gas geben, Blinker setzen, Zebrastreifen, Ampeln. Bei manchen Fahrschülern sagt der Fahrlehrer, jetzt lenken Sie erst mal, den Rest mache ich. Und man hat das Gefühl, das geht nicht alles gleichzeitig, aber 3-4 Fahrstunden später kann man nicht nur kuppeln, bremsen, schalten, Blinker setzen, und Gas geben, man kann gleichzeitig noch Autoradio laut und leise drehen und noch mit dem Fahrlehrer gleichzeitig reden. Und wir haben so viele Beispiele. Fahrradfahren lernen. Wir sind immer wieder hingefallen, man hat uns am Sattel gehalten, am Gepäckträger. Lass mich, ich kann es alleine. Und dann irgendwie plötzlich hat man das Gleichgewicht und schon am Tag darauf verschwendet man keinen Gedanken mehr dran, wie schwierig es war. Und am Lagerfeuer macht dann einer die Augen auf und sagt, das habe ich mir überhaupt noch nie klar gemacht, was ich alles schon gelernt habe. Mein Bruder war 2 Jahre jünger und konnte vor mir Schuhe binden. Und ich habe mich so geschämt, aber irgendwann habe ich es auch gelernt. Und Krawatten binden ist mir schwer gefallen. Und diese neue Uhr, die ich bekam, an- und ausziehen, am Anfang ging das nicht. Das war eine Qual. Und ein halbes Jahr später schaut man da gar nicht mehr hin. Das realisiert man gar nicht, was man schon alles gelernt hat im Leben. Genau, sagte dann der am Lagerfeuer. Genau das ist der Effekt. Hat auch mal eine Frau in Führungsposition, nachdem ich dieses Mentaltraining mit ihr gemacht hat, kam die Stunde später und sagte, ich habe zwar keine Ahnung, warum sie mir diesen Quatsch da alles erzählt haben, aber irgendwie habe ich seither das Gefühl, der Mann traut mir was zu. Und wir können auch mehr und mehr wieder uns selbst Dinge zutrauen. Und kann es manchmal Sinn machen, auch in solchen Situationen eine Datei aufzumachen am Laptop, am Computer oder auf dem Handy oder Tablet und mal alles aufzunotieren, auf was wir stolz sind im Leben. Welche Freunde wir haben, welche Verwandte einem wichtig sind, welche Beziehungen einem wichtig sind. Die schönsten Geschenke, die man jemals bekommen hat, die besten Komplimente, die man jemals gehört hat. Leistungen, die man definitiv gebracht hat, die einem niemand wegnehmen kann. Gute Entscheidungen, die man getroffen hat im Leben. Vielleicht auch Musik, die man gemacht hat, Hobbys, die man hat, Dinge, die eigentlich ja nicht mit Geld bewertet werden, aber man darf trotzdem stolz darauf sein. Leuten, denen man geholfen hat, vielleicht wildfremden Leuten manchmal, vielleicht im Urlaub. Und man könnte so eine Art Inventur machen und alles über diese Tage, wenn man jetzt Zeit hat, Dinge aufschreiben, die einem wichtig sind, die man geleistet hat. Und welchen Dateinamen gibt man dieser Datei? Könnte man die Inventur des Positiven nennen? Eine Ressourceninventur? Und könnte man sowas auch vielleicht in Bilder, in Grafiken, Leute, die talentiert sind, können sowas auch vielleicht künstlerisch umsetzen. Und welche Ideen könnte es noch geben? Und ein anderer am Lagerfeuer sagt, sowas Ähnliches mache ich manchmal auch, das sind tolle Ideen von euch. Gut, dass wir darüber reden. Ich empfehle manchmal meinen Klienten, abends im Bett rückwärts den Tag durchzugehen und sich alles anzuerkennen, was man in irgendeiner Weise positiv gemacht hat, selbst die Banalitäten. Den Anruf, den man noch getätigt hat, man hatte eigentlich schon keine Lust mehr. Der andere hat auch nicht abgenommen. Das ist aber egal, der gute Wille zählt trotzdem. Die vielen Kleinigkeiten, wenn man rückwärts den Tag durchgeht und sich für wirklich jede Kleinigkeit anerkennt, um dann diese Ruhe, diese Gelassenheit mitzunehmen. Mitzunehmen. Und der Löwe hat sich dann entschieden, diese Ruhe und diese Gelassenheit mitzunehmen und in einer entspannten Konzentration mit einem kraftvollen Schlendern zurückzugehen auf seinen Platz. Auf seinen Platz, wo er sich so ruhig, so gelassen fühlt. So ruhig und so gelassen, dass die Ruhe und Gelassenheit und die Sicherheit nicht mal mehr wichtig ist. Das ist sein Platz. Er hat den ganzen Tag nochmal Revue passieren lassen, mit Löwe hin und Löwe her. Und dieses Wasser, was zu einer wohlverdienten Müdigkeit und zu einer beginnenden Regeneration geführt hat. Die Geschichten in den Geschichten am Lagerfeuer. Und er konnte am nächsten Morgen nicht mehr sagen, ob eine lange Zeit so da liegt, die ihm kurz vorkam, oder ob es eine kurze Zeit ist, die ihm lange vorkam. Zeit war nicht mehr wichtig, er war einfach nur da. Er hatte so Momente ohne Wünsche, ohne Interessen, ohne Bedürfnisse. Er muss dann irgendwann einfach eingeschlafen sein. Ein sehr energiesparenden Schlaf. In den Schlaf, wo der Körper mit Jahrmillionen an Erfahrung, Jahrmillionen an Evolutionsgeschichte genau das Richtige macht, wo die körpereigene Abwehr sich stabilisiert und alles, was nicht dem Körper gehört, verarbeitet, wieder entfernt, bekämpft, los wird, wie schon seit Tausenden von Jahren. Und er hatte dann gegen Morgen einen Traum, diese Stimme, die Löwe hin und Löwe her sagte. Die hat einen merkwürdigen Satz gesagt. Er hat ihn erst nicht verstanden. Schau weit voraus. Schau weit voraus auf den Punkt, von dem aus du zurückschaust. Und hat sich gewundert über diesen Satz und er kam wieder, schau weit voraus. Schau weit voraus auf den Punkt, von dem aus du zurückschaust. Und dann war er weit voraus in der Zukunft und er war am Ziel. Alles war geregelt und er war überrascht, wie gut alles geregelt ist. Und er konnte auf den ganzen Weg sehen, die ganzen Krisen, die es gab, auch die Sackgassen, die es gab, die Umwege, aber auch die Abkürzungen, die vielen guten Ideen, die entstanden sind, die neuen Ideen, die neuen Orientierungen. Und er war völlig fasziniert von diesem Weg, den er da sieht. Und wie er dann aufwacht, hat er immer noch diese Ruhe, diese Gelassenheit, aber der Traum, der ist ihm wie so oft, der Traum ist verschwunden. Er weiß noch, er war an einem wichtigen Ziel weit in der Zukunft und er hat den Weg gesehen, der dahin führt. Und er hatte das Gefühl, das ist tief drin gespeichert. Er wird sich erinnern, im richtigen Moment, welche Entscheidungen er treffen muss. Und so denkt er sich auch, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt und er wundert sich etwas über sich. Er ist etwas überrascht. Er ist wirklich überrascht über diese Gelassenheit. Was sind die kleinen Punkte, die mal eine große Linie werden, sagt er vor sich hin. Er macht einfach das Erste, was es zu tun gibt. In aller Ruhe, in aller Gelassenheit. Und er hat das Gefühl, das ist alles irgendwo gespeichert. Und einmal kann man sich an das eine erinnern und ein anderes Mal kann man sich an einen anderen Teil erinnern. Und man kann aus diesem Zustand immer wieder, wenn es sein muss, wenn es irgendwas zu regeln gibt für sich oder die anderen, frisch und wach jederzeit zurückkommen. Man kann sich aber auch entscheiden, aus diesem Zustand in einen angenehmen Schlafzustand zu gehen und die Stimme einfach nur als Begleitmusik hören. Man könnte die Aufnahme auf Repeat-Funktion stellen, weil es eine alte Weisheit, wer am Ende ist, kann wieder von vorne anfangen. Um in aller Ruhe und aller Gelassenheit, Schritt für Schritt, einmal das eine, einmal das andere, an verschiedenen Aspekten, bevor man dann wieder die Energie nutzt, um die Dinge im Alltag zu regeln oder Nahrung zu sich zu nehmen, regelmäßig zu trinken, alle die Gesundheitsratschläge, das Wissen, was man angesammelt hat, mehr und mehr automatisch umzusetzen. Dass es alles mehr und mehr auf Autopilot gehen kann. Für sich und für die anderen. Um dann wieder irgendwann dann die Augen zu öffnen und in die Realität zurückzukommen. In aller Gelassenheit, in aller Ruhe. Schritt für Schritt 2, 3 tiefere Atemzüge zu nehmen. Und die Atmung ganz entspannt sein kann. Um dann wieder mehr und mehr sich zu reorientieren oder einfach auch in einen angenehmen Schlaf zu versinken. Man das dann bewusst entscheiden kann, man kann es aber auch unbewusst entscheiden.
Wir sind am Ende dieser Trance angelangt. Teile sie gern mit deinen Freunden, Kolleginnen und Kollegen, Klientinnen und Klienten und stecke sie mit Gesundheit und Selbstfürsorge an. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Bis dahin, bleib gesund, dein Raphael für die Milton Erickson Gesellschaft.